Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campus Funk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Liliane Held. Heute bringen wir einen Radiopodcast von Benedikt Matt über die Verbindungen zwischen deutschen Hochschulen mit chinesischen Institutionen. Entstanden ist der Radiopodcast innerhalb der sechsteiligen Podcast-Reihe Chinas Großmachtstreben als Werkstück Audio im Masterstudiengang Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Bevor wir mit dem Gespräch starten, hier noch Camouflage, The Great Commandment von 1987. Camouflage mit The Great Commandment von 1987. Und nun zu unserem Radio-Podcast. Benedikt Matt hat mit David Miesal von der Tibet-Initiative Deutschland e.V. über die Verbindungen zwischen deutschen Hochschulen mit chinesischen Institutionen und weitere Aspekte gesprochen. Miesal ist stellvertretender Geschäftsführer der Tibet-Initiative. Er hat in China studiert und dort zu den Menschenrechten recherchiert. Die chinesischen Behörden hatten ihn daraufhin 2018 ausgewiesen.
Großmachtstreben, der Podcast über Chinas Aufstieg von Benedikt Matt.
Oktober 2021. Heute soll das neue Buch Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, von seinen Autoren vorgestellt und besprochen werden. Veranstalter sind die Konfuzius-Institute Hannover und Duisburg. Doch im letzten Moment kommt die Absage. Die Konfuzius-Institute haben aus Peking die Weisung bekommen, die Besprechung dürfe nicht stattfinden. Der Grund? Über Xi Jinping darf nicht wie über einen normalen Menschen gesprochen werden. Sein Personenkult darf nicht angetastet werden. Der Vorfall macht deutlich, Konfuzius-Institute sind nicht einfach nur Sprachlern und Kulturzentren, sondern Propagandainstrumente der chinesischen Regierung im Ausland. 2021 forderte die Bildungsministerin die deutschen Universitäten auf, die Zusammenarbeit zu prüfen. Aber auch auf anderen Wegen mischt der chinesische Staat an deutschen Unis mit. Vor kurzem wurde publik, dass die Uni Heidelberg ein wichtiger Player für den Aufbau der chinesischen Expertise zu Quantenmechanik war, eine Schlüsseltechnologie, die auch militärischen Nutzen hat. Viele Hochschulen in Deutschland sind mit chinesischen Institutionen verbunden, durch Finanzierungen, Kooperationen und Förderungen. War der Zwischenfall mit der abgesagten Buchvorstellung und der Abfluss von Expertise zu einer absoluten Zukunftstechnologie nur ein Ausrutscher in einer Win-Win-Situation? Viele Kritiker sagen, nein, die Einflussnahme hat System. Und Gewinner sind nicht die Hochschulen. Darüber, was genau hinter diesem Einfluss steckt und was er für Konsequenzen hat, spreche ich heute mit David Missal von der Tibet-Initiative Deutschland, der auch eine umfassende Recherche zu Chinas Geld an deutschen Unis durchgeführt und veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, David.
Hallo.
David, wir haben es im Einstieg schon gehört. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie China Einfluss auf deutsche Hochschulen nimmt. Kannst du vielleicht so ein bisschen aufdröseln, was da alles passiert im Hintergrund?
Ja, also in der Kooperation, in der Zusammenarbeit mit China gibt es vor allem zwei Hauptprobleme, würde ich sagen. Das eine sind Kooperationen, ist Geld im Bereich Sinologie, China-Forschung, wo dort Lehrstühle finanziert werden, Lehrpersonal finanziert wird. Und dann der andere große Bereich ist alles, was den Komplex Technologie betrifft. Also sei es jetzt Quantenforschung oder irgendwelche anderen Hochtechnologiebereiche, wo die chinesische Regierung Wissen abgreifen will, um es dann in China nutzbar zu machen und dort eben auch für Menschenrechtsverbrechen oder beim Militär.
Und wie funktioniert das, dieses Wissen abgreifen? Also geht es nur über offizielle Forschungskooperationen oder wird dann in Deutschland Forschung finanziert? Oder also wie funktioniert dieses Wissen abgreifen?
Ja, sowohl als auch. Also es gibt zum Beispiel, oder es gab, muss man richtigerweise sagen, das 1000 Talents Program, wo oft chinesische Wissenschaftler finanziert werden, aber auch wohl ausländische Wissenschaftler. Auf der Website der chinesischen Botschaft habe ich vor einiger Zeit mal gefunden, dass es eben auch einige in Deutschland gab, die nicht Chinesen waren, die darüber finanziert wurden, wo massive Mittel reingehen, also mehrere hunderttausend Euro für Forschungslabore, für Gehälter und dann eben da das Ziel ist, dass diese Leute Forschung betreiben und diese Forschung dann eben auch mit nach China mitnehmen. Es gibt aber auch Projekte zum Beispiel, die von Huawei bezahlt werden, wo auch deutsche Unis mehrere hunderttausend Euro pro Jahr bekommen. Und auch da wieder sich die Frage stellt, ist da nicht die Gefahr gegeben, dass Wissen abfließt? Und leider ist es oft so, dass gerade weil es eben auch solche Hochtechnologieprojekte sind, es schwierig ist, sozusagen die Smoking Gun zu finden. Und oftmals berufen sich dann auch die Universitäten, die forschen darauf, dass das ja alles nur Grundlagenforschung ist. Aber am Ende des Tages ist es dann halt so, dass zum Beispiel China jetzt irgendwie den zweiten Quantensatelliten ins All schießt und man sich dann schon fragen muss, ja, wie haben die das denn geschafft? Womöglich durch Kooperation auch mit Deutschland.
Und unterscheidet sich das in seiner Funktionsweise von normaler Drittmittelförderung? Weil ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ganz viel Forschung in Deutschland inzwischen eigentlich abhängig davon ist, dass Finanzierung von extern kommt. Also macht es einen Unterschied, ob es eben China ist oder, keine Ahnung, Pfizer?
Ja, es macht einen Unterschied, denke ich. Und in beiden Bereichen macht es einen Unterschied. Also sowohl in dem Technikbereich als auch in dem Sinologie-, Geisteswissenschaft- und Politikbereich. Bei dem Technikbereich ist es so, dass die chinesische Regierung ganz gezielt die Strategie hat, zivile Forschung militärisch zu nutzen. Das sagt die chinesische Regierung schon lange so. Das ist die sogenannte Civil-Military Fusion auf Englisch. Das heißt, da ist ganz klar das Ziel, dass es auch Kooperationen zwischen zivilen Universitäten und dem Militär in China gibt. Also wenn ein chinesischer Forscher von einer zivilen Universität in China kommt, dann ist die Gefahr real, dass dieses Wissen dann ans Militär geht. Und das haben verschiedene Studien, verschiedene Journalisten auch ja schon gezeigt, dass es eben dort Verknüpfungspunkte gibt zwischen Universitäten und dem chinesischen Militär. Also das ist die große Gefahr bei Technologiekooperation. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir uns unterhalten über ja, Gelder im Bereich Sinologie oder Kooperationen im Bereich Sinologie, da ist natürlich die Gefahr, dass dort sich Leute, die zu China forschen, abhängig machen vom Land. Und das geschieht eben auch durch Geld, nicht nur durch Geld. Und vielleicht ist Geld auch gar nicht der wichtigste Bestandteil. Sinologen brauchen ja auch zum Beispiel Visa, um nach China fahren zu können. Also auch da ist so ein Pressure Point, der gedrückt werden kann von der chinesischen Regierung. Aber die Gefahr ist einfach, dass dann dort zu gewissen Themen nicht mehr geforscht wird oder noch schlimmer gar Propaganda der kommunistischen Partei wiederholt wird, wenn eben dort solche Abhängigkeiten bestehen.
Soweit der erste Teil des Radiopodcasts Das Großmachtstreben Chinas und die Rolle der Unis von Benedikt Matt. Jetzt nochmal Musik für euch. The Hooters, All You Zombies aus dem Jahr 1982.
Israelites, all you see.
The Hooters mit All You Zombies. Und nun der zweite Teil des Radiopodcasts über die Rolle der deutschen Unis am chinesischen Großmachtstreben. Im Rahmen seiner Masterarbeit in Medienwissenschaft hat Benedikt Matt mit David Misal gesprochen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Tibet-Initiative Deutschland e.V. und Mitbegründer der Organisation Freiheit für Hongkong.
Und wie groß ist dieses Problem jetzt gerade eben dieses zweite, die Sinologie, die dann irgendwie am Tropf Chinas hängt? Ich kann mir vorstellen, dass da jeder Euro irgendwie einen Unterschied macht, weil er generell Sozial- und Geisteswissenschaften jetzt nicht zwingend im Geld schwimmen in Deutschland und die Sinologie jetzt ja auch vielleicht nochmal eher ein Orchideenfach ist. Also wie groß ist da tatsächlich der Einfluss, den dann China hat?
Tja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Die Sinologen sagen natürlich, ist gar kein Problem. Also auch wenn wir Geld aus China bekommen, wir bleiben unabhängig und so oder so. Wir sind ja irgendwie neutrale Forscher. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel zumindest, ob das tatsächlich so passieren kann, wenn man Geld aus China bekommt. Und es gibt auch da nochmal verschiedene Probleme, würde ich es mal nennen. Also zum einen gibt es natürlich Fälle, wo Leute dann irgendwie Reisen nach China bezahlt bekommen und solche Sachen. Das ist dann auf so einer individuellen Ebene auch schwierig nachzuweisen, weil da gibt es ja keine Transparenzpflichten. Das ist dann mehr so ein unausgesprochenes Geheimnis irgendwie. Nee, wie sagt man ein... quasi jeder weiß es, dass es diese Sachen gibt, aber es ist schwierig nachzuweisen. Genau. Und dann gibt es natürlich noch irgendwie institutionelle Förderungen, wo dann eben ein Sinologie-Lehrstuhl aus China finanziert wird, wo dann es kostenlose Chinesischlehrer gibt und da gibt es dann auch Äußerungen von Sinologie-Professoren, die sagen, ja, wenn wir das Geld nicht hätten, dann könnten wir halt diesen Kurs im Master nicht anbieten. Und da frage ich mich dann halt schon, ja, das macht doch was mit den Leuten, wenn sie wissen, ein Studiengang ist womöglich gefährdet, wenn es eben nicht diese Zuwendung aus China gäbe. Insofern, mein Eindruck ist, dass das natürlich das beeinflusst. Ob das Geld jetzt der wichtigste Punkt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch, wie ich gerade schon sagte, diese Visa-Problematik etwa oder Freunde, Familie in China. Ich glaube, das sind auch mindestens genauso wichtige Punkte. Aber es kommt dann halt alles so zusammen. Ne? Das ist dann halt so eine Gesamtgemengelage eben aus all diesen Dingen, die chinesische Regierung nutzen kann, um Druck auszuüben, beziehungsweise sie muss gar nicht bewusst Druck ausüben, nur dadurch, dass es diese Gefahr gibt, dass dort eben etwas geschehen kann, was nicht im Sinne der Sinologen ist, führt das schon dazu, dass Selbstzensur praktiziert wird. Und davon bin ich ziemlich überzeugt. Ich meine, ich habe ja auch selbst Sinologie studiert und beobachte den Diskurs. Und wenn man sich so anguckt, wozu die Leute forschen, dann kann man natürlich sagen irgendwie, ja, die interessieren sich halt irgendwie für, weiß ich nicht, chinesische Geschichte vor 2000 Jahren oder irgendwelche Migrantenströme in irgendeinem Vorort von irgendeiner großen Stadt. Man könnte aber halt auch sagen, das sind halt relativ unpolitische Themen oder Themen, wo die chinesische Regierung nicht so sensibel drauf reagiert. Und deshalb wurde das als Thema ausgewählt. Und das ist zumindest meine These. Und wenn man sich anguckt, wie viele der deutschen Sinologen sich kritisch, öffentlich positionieren, äußern zu den Menschenrechtsverbrechen der chinesischen Regierung, auch da muss man ja leider sagen, das sind jetzt nicht so viele, die sich da auf die Barrikaden gehen. Und wir haben gesehen, dass Sinologen sehr wohl auf die Barrikaden gehen können, nämlich dann, wenn sie kritisiert werden. Das fand ich persönlich eine sehr interessante Beobachtung, dass in den letzten Monaten, wo ja die deutsche Sinologie auch im öffentlichen Diskurs hier und da tatsächlich kritisiert wurde, eben wegen des Verhaltens, was sie teilweise an den Tag legt, da war der Aufschrei aber groß. Und insofern, das hat mir gezeigt, die Sinologie ist nicht neutral, sie positioniert sich sehr wohl, wenn es in ihrem Interesse ist. Wenn nicht, dann halt eben nicht.
Wenn ich da nicht ganz das falsch verstanden habe, dann ist ja gerade bei dieser öffentlichen Diskussion, wie neutral oder eben offensichtlich nicht neutral ist die Sinologie, gab es ja auch zum Beispiel, ich glaube in der FAZ war das ein Beitrag, auch von einem Tübinger Professor, der eben da genau in dieses Horn gestoßen hat, was du gerade gesagt hast, alles neutral und da wird moralisches Kreuzrittertum wird erwartet von, wenn man sagt, dass man kritische China-Forschung sich wünscht. Wie sieht es denn ganz konkret in Tübingen aus? Wir haben ja auch eine Sinologie, recht klein. Wie steht es in der Tübinger Sinologie da?
Also dazu kann ich nur in begrenztem Ausmaße was sagen, weil ich die Tübinger Sinologie jetzt auch nicht so intensiv verfolge. Aber es gibt natürlich einen prominenten Tübinger Sinologen, Helwig Schmidt-Glinzer, der immer wieder mit problematischen Äußerungen auffällt. Also sei es jetzt bei irgendwelchen Bundestagsanhörungen, aber auch in Vorträgen, wo er dann teils die Verbrechen der kommunistischen Partei relativiert und sagt, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist. Hat, glaube ich, auch mal die Sachen in China, innere Angelegenheiten Chinas genannt. Also eins zu eins der Sprech der kommunistischen Partei. Und ja, das ist natürlich also wirklich, wirklich problematisch. Und ich persönlich finde nicht nur das problematisch, sondern vor allem auch, dass es dann keinen öffentlichen Widerspruch von anderen Sinologen gibt, die sagen, also das geht ja gar nicht und da gehen wir jetzt auf die Barrikaden gegen. Also das ist ehrlich gesagt vielleicht noch das größere Problem. Aber viel mehr als zu diesem Einzelfall aus Tübingen kann ich zu Tübingen nicht sagen.
Aber jetzt dieser Punkt, dass du sagst, es gibt keinen Aufschrei, bedeutet das, dass quasi wirklich mehr oder minder die gesamte deutsche Sinologie da schon in Pekings Tasche steckt?
Nein, so krass würde ich es nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass die Sinologie in Pekings Tasche steckt. Es ist halt einfach ein knallhartes Abwägen der eigenen Interessen. So, ne? Also ich glaube, dass schon viele Sinologen kritisch über die kommunistische Partei denken, aber es halt nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass alle deutschen Sinologen irgendwie die kommunistische Partei toll finden. So. Ganz und gar nicht, im Gegenteil. Aber es ist halt, weil die Interessenslage so ist, wie sie ist, so dass dann doch viele davor zurückschrecken, sich öffentlich zu positionieren und dann das begründen damit, ja, wir sind ja alle neutral, aber ganz ehrlich, wenn schlimmste Verbrechen geschehen und man nichts sagt, dann ist man nicht neutral. Also das ist halt irgendwie ein Argument, was so einfach nicht stimmt.
Wenn dieser Einfluss so effizient funktioniert, wie wird der denn gesteuert? Also gibt es irgendwie in China, keine Ahnung, eine Hochschulkommission oder sitzt da jemand im Außenministerium, der da die Hand drauf hat?
Die Kommunistische Partei hat die sogenannte Einheitsfront und unter der gibt es verschiedene Organisationen, die unter anderem auch dafür zuständig sind, sozusagen den Kontakt ins Ausland zu wahren. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es eine eigene Organisation gibt, die für ausländische Hochschulen oder so etwas zuständig ist. Wüsste ich jetzt nicht unter der Einheitsfront, zumindest, soweit ich weiß, aber vielleicht irre ich mich da auch. Was es auf jeden Fall gibt, ist die Organisation, die ehemals Hanban hieß, inzwischen wird sie umbenannt, die für die Konfuzius-Institute zuständig ist und das sozusagen managt. Und da natürlich das so in ihrem Sinne managt, also die Lehrer, die entsandt werden ins Ausland, müssen Verträge unterschreiben, in denen sie der kommunistischen Partei sozusagen, quasi in denen sie garantieren, dass sie der kommunistischen Partei und dem Vaterland sozusagen folgen. Und insofern, da gibt es natürlich schon diese Art von Einfluss. Wenn es jetzt um die deutschen Hochschullehrer geht, gibt es, soweit ich weiß, jetzt keine spezifische Organisation, die dafür jetzt zuständig wäre.
Und dann wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein bei diesen Technologiethematiken. Da gibt es dann auch nicht irgendwie ein Amt, das koordiniert, dass man an die Zukunftstechnologien rankommt, sondern das funktioniert irgendwie dezentral, aber es läuft halt, weil ja irgendwie dann auch wieder die Unternehmen alle in irgendeiner Form von der Parteistruktur durchzogen sind.
Ja, also ich meine, es ist natürlich schon so, also dass die Universitäten natürlich von der Partei kontrolliert werden. Also wie alle Organisationen, alle parteistaatlichen Organisationen in China gibt es auch Universitäten, natürlich in Instituten, aber auch auf der Universitätsleitungsebene immer Parteisekretäre. Das heißt, die sind natürlich dafür da, dass die Linie der Partei umgesetzt wird. Teilweise sind ja auch die Forscher, die dann hierher kommen, selbst auch Mitglieder der Partei und so weiter. Also natürlich dringt die Partei in alle Bereiche.
Der zweite Teil des Radiopodcasts, das Großmachtstreben Chinas und die Rolle der Unis von Benedikt Matt. Hier nochmal zwei Songs aus den 80ern. Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me aus dem Jahr 1984 und Love is a Shield von Camouflage von 1989.
Love is the baby in your mother's arms.
Nick Kershaw und I Won't Let the Sun Go Down on Me. Jetzt folgt der dritte Teil des Radiopodcasts, das Großmachtstreben Chinas und die Rolle der Unis von Benedikt Matt. Er hat dazu mit David Miesal von der Tibet-Initiative Deutschland e.V. ein Interview gemacht.
Teilweise sind ja auch die Forscher, die dann hierher kommen, selbst auch Mitglieder der Partei und so weiter. Also natürlich dringt die Partei in alle Bereiche.
Also diesen Einfluss gibt's und der ist offensichtlich ja auch relativ erfolgreich, eben wahrscheinlich sogar gerade dadurch, dass er so implizit ist, weil man dann nicht so richtig sagen kann, hey, da Erpressung, weil ja alles irgendwie freiwillig in Anführungszeichen passiert. Jetzt trotzdem vielleicht ein bisschen provokant die Frage, wenn ich nicht gerade selber Sinologe bin, warum soll mich das eigentlich interessieren? Also das ist ja immer wieder Thema. Auch die Konfuzius-Institute, hoch umstritten. Aber im Endeffekt haben ja ganz wenig Leute wirklich Berührungspunkte damit. Haben wir da nicht zum Beispiel bei wirtschaftlicher Abhängigkeit dringendere Themen?
Wirtschaftliche Abhängigkeit in China, genau. Oder? Ja, also ich glaube, das sind alles letztlich wichtige Themen, auf die glaube ich nicht weniger oder mehr wichtig sind als die anderen. Aber natürlich ist es so, dass ein Diskurs in Deutschland dazu führt, wie sich Politik auch positioniert gegenüber China. Und wenn natürlich der Diskurs so geführt wird, dass die Kooperation mit China gar nicht so problematisch ist, dann führt das natürlich dazu, dass auch Politik sich entsprechend positioniert. Und ich glaube, ehrlich gesagt schon, dass wir da ja auch durchaus einen Wandel sehen in den letzten Jahren, auch gerade nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dass sich da schon auch der Diskurs langsam in die richtige Richtung bewegt. Aber natürlich ist das Ziel Chinas zu versuchen, den deutschen Diskurs so zu beeinflussen, dass alles so bleibt, wie es ist. Das haben wir jetzt auch bei den Regierungskonsultationen gesehen, dass da das Ziel der chinesischen Regierung ganz klar war, lass uns doch so weitermachen, business as usual, wie auch immer, wie immer zuvor schon. Und insofern glaube ich schon, dass es wichtig ist, im Hinterkopf zu haben, dass dieser Diskurs auch Politik beeinflusst, wie hart oder wie risikobewusst dann auch eine Bundesregierung gegenüber China auftritt. Insofern ist das, glaube ich, schon nicht zu unterschätzen. Und wenn wir uns über den Bereich Technologie unterhalten, da ist es natürlich, ich würde sagen, noch wichtiger, dass man da bewusst ist, welche Risiken da auch für uns entstehen, weil wer weiß denn, ob nicht in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten die chinesische Führung das Gleiche macht, wie es Putin gemacht hat und Taiwan angreift, womöglich mit Technologie, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und das ist ja etwas, was ich mir gar nicht ausmalen möchte, wenn dann womöglich deutsche Forscher dazu beigetragen haben, dass ein chinesisches Militär in der Lage ist, Taiwan anzugreifen oder sogar noch weiter zu gehen. Weil wer weiß, wo die chinesische Führung dann den Schlussstrich zieht. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr, wenn man mit Ländern wie Russland oder China zu tun hat, die eben solche imperialistischen Bestrebungen haben.
Okay, das Risiko ist offensichtlich da. Zweierlei, eben auch diese Beeinflussung von Politik, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr dankbares Einfallstor, dann, wenn man über die Unis in den Diskurs reinkommt, eben weil die Unis ja, wie wir vorher schon hatten, mit Finanzierung dann immer leicht zu kriegen sind und mit anderen Druckmitteln, Visas. Wäre es dann möglich, das Problem einfach zu lösen, indem wir die Sinologie quasi aus den jeweiligen Länderhaushalten besser finanzieren? Oder lass mich die Frage anders stellen, ein bisschen allgemeiner. Was tun wir da dagegen? Also das, was du jetzt beschrieben hast, klingt echt nicht wie etwas, was ich passieren haben will, nicht in Deutschland, noch sonst nirgends. Was tun wir dagegen?
Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, Sinologien vernünftig zu finanzieren, zweifelsohne. Gleichzeitig glaube ich, ist es auch wichtig, dass man alternative China-Expertise aufbaut. Also ich glaube schon, dass es gut ist, dass wir so ein Think Tank wie Merricks oder so haben, also Mercator-Institut für China Studies, die ja viel machen, aber die momentan zu einem Großteil ja aus Privatmitteln sozusagen finanziert werden, also von einer Stiftung und eben nicht staatlich. Und natürlich auch NGOs, nicht Regierungsorganisationen, die auch Expertise haben, auch die bekommen quasi keinerlei staatliche Mittel, um zu China zu forschen. Und insofern glaube ich, ist es absolut wichtig, dass unabhängige China-Forschung finanziert wird aus Steuern, damit eben mögliche Abhängigkeiten reduziert werden. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es natürlich auch nicht alle Probleme löst, denn zum Beispiel diese Visa-Problematik bleibt bestehen, auch wenn Geld da ist. So. Also insofern, deshalb glaube ich, hilft es nicht nur, wenn man jetzt den Unis irgendwie mehr Geld gibt. Man muss schon auch dann auch irgendwie noch alternative Dinge machen gleichzeitig. Und was es sicherlich auch bräuchte, wäre bessere Transparenzregeln, dass nicht nur bei Universitäten, sondern auch grundsätzlich, also in USA oder Australien gibt es ja sogenannte Foreign Agents Registration Acts, wo einfach offengelegt werden muss, wenn jemand für ausländische Regime Lobbying macht, wenn er Geld bekommt. Und ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, damit einfach Öffentlichkeit auch beurteilen kann, warum werden gewisse Äußerungen wie getroffen, womöglich halt eben, weil auch finanzielle Anreize von chinesischer Seite kommen. Insofern, ich glaube, Transparenz ist wahnsinnig wichtig. Und das war ja auch eins meiner Anliegen, meiner Recherche, dass ich einfach schauen wollte, wie transparent sind die denn eigentlich? Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass die Unis nicht sonderlich transparent sind. Also eigentlich immer, wenn sie schweigen konnten, haben sie geschwiegen sozusagen. Also insofern, ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein Knackpunkt. Also wir brauchen Transparenz, Transparenz, Transparenz. Alternative Finanzierung, ja, auch. Und im Technologiebereich ist es, glaube ich, so, dass diese Dinge auch gelten. Aber auch da braucht es, glaube ich, eine noch restriktivere Regulierung, was einfach Kooperationen angeht, was Exportbestimmungen angeht. Ich meine, auch jetzt gibt es ja irgendwie Gesetze, Regularien, die nicht alles erlauben, aber die vieles erlauben. Also zum Beispiel Grundlagenforschung ist eigentlich mehr oder weniger ausgenommen, wenn es um Kooperationen geht, weil man sagt halt irgendwie, das ist ja noch so weit weg von der Anwendung, aber das ist halt teilweise fraglich, wie weit weg es dann von der Anwendung ist. Ne? Und insofern braucht es da sicherlich noch deutlich restriktivere Regularien einfach.
Gibt es denn schon irgendwie einen Drive in die Richtung? Also wir haben vor einigen Jahren gab es diese Diskussion ums Investitionsabkommen mit China, das, soweit ich weiß, auf Eis liegt. Aber gibt es eben zu diesem Bereich Transparenz und Regularien, tut sich da schon was oder ist das jetzt mehr ein, das sollte sich dringend mal tun?
Also meine Sicht ist, dass sich dort fast noch nichts tut. Also es sind bisher überwiegend Lippenbekenntnisse. Sowohl aus Politik, aber auch von Universitäten. Also die Universitäten wissen ja um das Problem seit 2-3 Jahren, also quasi mehr oder weniger seitdem ich mit dieser Recherche angefangen habe, wissen die Universitäten um dieses Problem und es tut sich halt wenig. Also ich meine, ich finde es schon erschreckend, dass diese Kooperation in Heidelberg, die von Korrektiv dort aufgedeckt wurde, dass das ja offensichtlich immer noch weitergeht. Also diese Doktoranden von diesem chinesischen Forscher kommen ja offensichtlich immer noch nach Heidelberg, um dort, man muss es ja so sagen, irgendwie Wissen mitzunehmen. Und das finde ich schon also wirklich, wirklich, wirklich merkwürdig, dass die Uni auch weiterhin argumentiert, ja, es ist ja alles nur Grundlagenforschung. Und das zeigt mir, dass die Universitäten offensichtlich nichts gelernt haben. Also ich hatte eigentlich gedacht, gerade eben, weil es ja auch in den letzten Jahren durchaus einiges an Berichterstattung dazu gab und auch die Unis irgendwie hier und da gesagt haben, ja, wir sehen das Problem, da muss man was machen, dass dann auch was gemacht wird. Aber also dieser Fall in Heidelberg lässt mich ehrlich gesagt wieder ziemlich sprachlos zurück. Und man sich einfach fragt, ja, offensichtlich reicht es nicht, wenn man die Unis in ihre Selbstverantwortung entlässt.
Tja. Institutionen des Wissens und des Lernens selber mit begrenzter Lernfähigkeit. Ich versuche immer positiv zu enden, aber irgendwie sehe ich gerade nicht den positiven Weg aus diesem Thema. Von daher sage ich einfach, zumindest mit Freude über dieses wirklich spannende Interview und über die Einsichten und Hintergründe, die du uns vermittelt hast, sage ich dir danke. David Missal von der Tibet-Initiative Deutschland. Wenn euch die Recherche von David interessiert, dann könnt ihr die finden auf unis.davidmissal.de. Und wenn euch etwas von der unabhängigen China-Expertise interessiert, die David gerade angesprochen hat, dann hört doch auch gern mal in die anderen Folgen rein. Da kommen nämlich einige dieser unabhängigen China-Experten zu vielfältigen Themen zu Wort. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diese Folge mit Menschen teilt, die vielleicht auch was davon erfahren sollten. Teilt sie gern mit eurem Hausmeister, mit euren Nachbarn, mit eurem Friseur, wann auch immer ihr mit jemandem ins Gespräch kommt, weist gern auf diesen Podcast hin. Unser Gespräch haben wir aufgezeichnet am 23. Juni 2023. Ich bin Benedikt Matt und wie immer wünsche ich euch eine gute und friedliche Zeit. Macht's gut.
Soweit der Radio-Podcast Das Großmaßstreben Chinas und die Rolle der Unis von Benedikt Matt. Zu hören war David Missal, stellvertretender Geschäftsführer der Tibet-Initiative Deutschland e.V. 2019 hat Amnesty International übrigens David Missal wegen seines Engagements mit dem Human Rights Press Award ausgezeichnet. Die heutige Folge ist Teil einer Serie mit 6 Folgen, entstanden als Werkstück im Rahmen der Masterarbeit von Benedikt Matt. Damit wären wir durch mit dem Podcast von Benedikt Matt Großmachtstreben, ein Podcast über Chinas Aufstieg. An den Reglern saß Levi Schuffert. Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage unter mikroeuropa.de. Am Mikrofon war Liliane Held. Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut und bis bald. Euer Campusfunk von Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96.6.